Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Heute rede ich mit Matthias Hussel, mit dem ich eine mehr als 25-jährige Freundschaft verbindet. Der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Digital Together, ehemalige Kulturschaffende in Tirol und Schauspieler des Theaters im Lembräukeller in Schwaz, erzählt uns von einem ereignisreichen Leben, in dem er nicht nur sehr oft und viel einfach gemacht hat, sondern mehrmals gestolpert und immer wieder aufgestanden ist.
Ja, Matthias, super, danke für deine Zeit. Cool, dass wir es geschafft haben, so zusammenzukommen. Ist eigentlich längst überfällig, dass du mein Einfach-Machen-Podcast-Gast wärst. Viele werden das wissen, aber einige nicht. Wir kennen uns seit 30 Jahren und haben schon viel gemeinsam auf und abseits der Bühne miteinander erlebt und mittlerweile auch wieder in einer professionellen Zusammenarbeit. Herzlich willkommen im Einfach-Machen-Podcast und schön, dass
Servus,
Zeit.
Mike.
Jetzt muss ich natürlich gleich einsteigen und fragen, was hast du denn einfach machen für dich? Du hast das allem schon gehabt, dass du das erlebst, oder gibt es einen Moment, wo du sagst, der war wichtig, damit ich da ins Handeln gekommen bin?
Ja, du hast tatsächlich recht, dass einfach machen auch ein Slogan für mich sein könnte. Ich würde sagen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Ich würde bei schnellen Nachdenken sagen, dass das Mut einfach zu machen bei mir relativ früh gekommen ist. Ja, ich glaube, das hat vor allem mit den Umfeldern zu tun, die einen prägen. Und das ist mal in erster Instanz das familiäre Umfeld, das bei mir jetzt nicht mich in irgendwelche Konventionen gezwängt hat. Und in zweiter Instanz, und da muss ich wirklich Chapeau sagen, das Paulinum, ja, wo wir durchaus das Leben kennengelernt haben mit vielen Möglichkeiten nicht mit den klassischen Mustern, die man in einem katholischen Gymnasium vermuten müsste, sondern einfach mit einem sehr offenen Blick auf die Welt und die Menschen, die dort leben. Und das hat mich, glaube ich, sehr positiv inspiriert und stelle ich auch immer wieder im Kontext mit vielen alten Schulkolleginnen und noch Freunden fest, dass das schon ein sehr guter Move war und wahrscheinlich eine gewisse Einzigartigkeit hat.
Ja, also ein guter Nährboden vorzufinden im bischöflichen Gymnasium Paulinum in Schwarz. Da sind einige Schulgängen, die wir kennen, ich selber auch, Unterstufen allerdings nur. Und humanistisch geprägt, muss man auch dazu sagen. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie man sich dann selber entwickelt und verhält. Wo ich auch noch hinschauen möchte, ist, wie triffst du Entscheidungen? Weil ich sehr oft die Parallele erlebe, die Einfachmacher sind auch die nicht Wochen, Monate lang analysieren, um dann eine Entscheidung zu treffen, sondern die gehen auch oft ganz schnell nach Bauchgefühl. Wie ist das bei dir?
Ja, ich würde sagen, da gibt es drei Ebenen. Die ersten zwei sind dominierend. Ebene 1, hast du schon erwähnt, ist der Bauch. Ebene Nummer 2 ist, Sparing mit anderen Menschen, die ich im Kontext der Themen schätze, also Kollegen, Freunde, vielleicht auch mal jemand, den man nicht so gut kennt. Und Nummer 3 ist die Ratio. Hat bei mir eine längere Entwicklungskurve braucht und ist auch die, sage ich mal, was das Sparing mit anderen betrifft, wo ich einfach weiß, dass es das regelmäßig braucht, weil ich sehr emotional und gefühlsbetont handle und vorangehe. Und da gibt es einfach Bereiche, wo die Ratio ein wichtiger Spiegel ist und wo ich mich dann aber auch oft auch dem Austausch mit anderen bediene.
Jetzt hat es natürlich auch unmittelbar hängt es zusammen mit Rückschlägen. Also Fehlentscheidungen und Rückschläge hängen ja eng zusammen und damit wiederum lernen. Was hast du aus vergangenen Fehltritten, was kann man sagen, hast du daraus gelernt?
Ja, sind wir wieder so bei drei Ebenen oder Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass man gut tut, in schweren Rückschlägen nicht zu versinken, sondern sich schnell Hilfe sucht, um nach vorne zu schauen.
Ja.
Da auch wieder das Wissen generiert, dass es eigentlich meines Erachtens bis auf sehr schwere gesundheitliche Rückschläge ein Vorausschauen immer gibt.
Ja.
Das Zweite habe ich gerade genannt, professionelle Hilfe. Ich fand es und finde es extrem inspirierend, sowohl im privaten als auch professionellen Umfeld, ja, Support und Hilfe zu suchen und auch anzunehmen. Da sehe ich sowohl einen Coach als auch einen Business Coach oder auch einen Wettbewerber, zu dem man ein freundschaftliches Verhältnis hat, wirklich als extrem wertvolle Partner. Ja, finde ich auch cool, dass du jetzt als Coach in so einem Umfeld tätig bist und wir da durchaus Anknüpfungspunkte finden haben können. Ja.
Ja.
Und das Dritte ist, glaube ich, eine ehrliche Reflexion, was denn zum Rückschlag geführt hat und ein bewussterer Umgang mit den Stärken und Schwächen, um vielleicht in zukünftigen Projekten sich auf die Stärken zu konzentrieren und für die Schwächen einen Partner oder eine Partnerin zu suchen, nicht im One-Man-Modus nach vorne zu gehen.
Ja, also dafür zu sorgen, dass möglichst viele Perspektiven auch draufschauen und möglichst viele, was jetzt in allen drei Punkten gesagt, also erstens einmal beim Entscheiden, dann bei den Rückschlägen und wo zögerst du, da findest du immer. Oder finde ich bei dir immer den Punkt, du holst da auch die Perspektive von wem anderen, der vielleicht möglich ganz anders auf das Thema schaut als du. Und das, glaube ich, ist schon eine besondere Eigenschaft, die hat jetzt nicht jeder und spiegelt sich aber so, wie ich euch erleben habe, darf man als Digital Together Team, spiegelt sich absolut in dieser einzigartigen Kultur, die ihr im Unternehmen etabliert habt, wieder. Also, die erstaunt mich tatsächlich unfassbar, weil sowas kennt man nur aus ganz gescheite Bücher, die darüber schreiben, was nicht alles möglich wäre. Und da ist einfach sowas von natürlich und authentisch gelebt, dass man echt die Spucke wegbleibt. Da nochmal zur Motivation: Es braucht ja immer, speziell nach Rückschlägen, braucht es ja immer wieder irgendeine Art von Antrieb. Das neu starten oder dranbleiben oder sowas ermöglicht. Was ist das für die?
Ich denke, das können spannende Themen sein, die einen neu antreiben. Ich denke, das können Challenges sein, die man noch nicht gehabt hat, aber die man alleine oder gemeinsam meistern will. Können aber, denke ich, auch vor allem auch Menschen sein, mit denen man einfach Spaß hat, was zu machen oder was zu bewirken. Und ich glaube, Letzteres treibt mich am meisten an, sowohl in sehr guten als auch herausfordernden Zeiten. Und das sehe ich als inspirierendes Thema, um vorwärts zu schauen.
Ja, aber schon ganz viel der Reiz des Neuen, der die antreibt, der Reiz von vielleicht nicht ganz einfachem, also auch die einfachen Themen sind jetzt nicht die reizen, sondern eher die schwierigen. Und dass du als, ich würde es mal so bezeichnen, als Beziehungsmensch lieber mit den Menschen arbeitest, als am schnöden Thema alleine, ist auch ein Antrieb für dich, oder?
Absolut.
Ja. Jetzt habe ich es vorhin schon erwähnt, die Führungskultur, die ihr bei Digital Together, wo du einer der Geschäftsführer bist, was ich da erleben habe dürfen. Sag einmal aus deiner Sicht, wie würdest du diese Kultur und auch den Führungsstil, der dazugehört, am besten beschreiben? Wie siehst du das innerhalb dieses Systems, von dem ich ja nur von außen drauf geschaut habe?
Ja, ich denke, bei Digital Together sind wir ja in der Gründungsphase sehr angetrieben gewesen von einem ziemlichen Bullshit-Satz, den man so auf allen Webseiten unter den Values von kleinen und großen Beratungsfirmen liest. Wir haben flache Hierarchien. Ja, weil 90% der Beratungsfirmen, egal ob es familiäre Boutique-Beratungen sind oder die großen Logos dieser Welt, BWC, Accenture, Deloitte, haben extrem straffe Hierarchien und einen Karrierepfad, in Verbindung mit Geld, Macht und Einfluss, der so über 20 bis 25 Ebenen geht. Und das hat uns auch in unserer beruflichen Wirkung im Beratungsumfeld extrem zu langweilen begonnen. Ja, also auch mit Mitarbeitern Gespräche zu führen, wo es nur darum ging, ob man jetzt Senior, Principal oder Manager heißt und vielleicht sogar den Manager will, obwohl man ja nicht ist. Und das hat sehr dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, wenn wir was Neues machen, dann machen wir es ohne Hierarchien. Ja. Das hat so zwar in einem professionellen Umfeld, wo es doch auch um ein sehr betriebswirtschaftlich orientiertes Geschäftsmodell geht, das Risiko der Basisdemokratie, aber ich glaube, wir haben gute Wege gefunden, ohne Hierarchien zu handeln und so ein bisschen natürliche Hierarchie trotzdem zuzulassen. Die wird dadurch, sage ich mal, dem Gesetzgeber in Form der Tatsache, dass es Geschäftsführer braucht, vorgegeben. Auf was die Kultur basiert, ist sicherlich primär ein ganz hohes Maß an Vertrauen, das wir unseren Kolleginnen, unseren Kollegen und auch uns selbst geben. Dann gemeinsames Verständnis von Selbstorganisation, ja, und auch Selbstmotivation und ja, ein gemeinsames Commitment der Strategie der Unternehmung zu folgen, die man dann aber auch gemeinsam definiert und gemeinsam adaptiert, sind, denke ich, die wichtigen Grundpfeiler.
Jetzt hat das natürlich, jetzt bleibe ich mal beim Vertrauen, weil das ist ein Wert, der mir auch sehr nahe ist. Hat das natürlich auf beiden Seiten, also auf Geschäftsführer- und auf Mitarbeiterseite, zwei Seiten. Erstens einmal muss die Geschäftsführung bereit sein, das Vertrauen vorauszustrecken. Und auf der anderen Seite muss der Mitarbeiter in der Lage sein, mit dem überlassenen, gegebenen Vertrauen umzugehen. Ihr macht es dermaßen entspannt miteinander, dass ich mir denke, das müssen auch die Leute zueinander gefunden haben. Die findet man nicht, das sind nicht im, also da kann man nicht jeden haben. Wie macht ihr das, wenn ihr euch als Team findet, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht? Was sind da die wesentlichen Punkte, die erfüllt sein müssen, damit die dann auch dazu passen?
Ja, ich glaube, dass das jetzige Team sehr harmonisch eingespielt und nach vorne gerichtet wird, hat einfach auch sehr mit der Tatsache zu tun, dass wir uns schon in großen Teilen sehr lange kennen. Ja, auf deine Frage hin, was die neuen Teammitglieder betrifft, ist, denke ich, wichtig, dass wir im Einstellungsprozess erstens eine möglichst breite Perspektive aus dem Team ermöglichen, sowohl für einen Bewerber oder eine Bewerberin als auch für unsere Organisation.
Ja.
Und zweitens, dass wir, sage ich mal, bei klassischen Consulting-Rollen und natürlich auch bei Interimsrollen oder Ähnlichem, dass wir auf das Thema Werteverständnis, Soft Skills sicherlich bewusst einen viel größeren Fokus legen, als das der Durchschnitt der Unternehmen dieser Welt tut. Da gibt es doch sehr, sehr oft eine ganz starke Tendenz, die Bewertung der fachlichen Kompetenzen zu übertreiben. Ja, und ich glaube, wir schauen da primär auf das Werteverständnis, sekundär auf den Value oder auch die Bereicherung, die der oder die Person fachlich oder auch als Typ einbringen kann. Und das sind so die Leitplanken, die wir uns da großteils setzen.
Trotzdem schafft sie es, dass auch Diversität im Team habt. Also, ich meine jetzt auch, jetzt nicht unbedingt auf den Main Values, also auf den Hauptwerten basierend, sondern ihr habt einfach auch komplett verschiedene Typen im Team, die aber eint eines, die wollen den Ball ins Tor bringen, die wollen die Dinge zu Ende denken und bringen. Und das ist der Punkt, auf den sie am meisten Acht gibt, sozusagen, oder?
Absolut.
Ja.
Ja. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man Diversität ja, so in einem Unternehmenskontext verwendet, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ja. Würde sagen, viele, vor allem amerikanische und englische Firmen haben aktuell ein Verständnis von Diversität. Das heißt 51% Frauen, 49% Mann. Ja, gibt es unserer Meinung nach durchaus wichtigere Facetten von Diversität.
Ja, sehr gut. Damit jetzt nochmal deine kreative Ader ein bisschen anteaser. Wenn man Führung als Regiearbeit versteht, wir zwei sind ja auch im Theater Freunde geworden. Mit deiner Theatererfahrung, siehst du da Parallelen zwischen der Regie führen bei einem Stück und dem Führen eines Teams? Und wie übertragst du das auf die Arbeit?
Absolut. Um die Parallele zu ziehen, kommt es aber sehr auf den Führungsstil des Regisseurs an.
Ja.
Da haben wir ja in unserer langen gemeinsamen Theatervergangenheit durchaus sehr viele verschiedene Typen kennengelernt.
Ja.
Ja, und ich glaube, uns hat derselbe Typ Regisseur ähnlich geprägt. Ja. Und das war, ist jetzt witzig, habe ich nie so betrachtet, war ein Regisseur, der durchaus auch sehr stark bis weitgehend mit dem Bauch entschieden hat.
Ja.
Ja, und mit der Emotion. Und ich glaube, das ist eine schöne Abstraktion,
Ja.
ja, von der Regisseurarbeit im Theater zur Führungsarbeit im Unternehmen.
Der Regisseur führt ja seine Schauspieler auch zu einem Ergebnis. Das Ausrichten auf ein Ziel, zum Beispiel die Premiere gut zu spielen, ist ja ähnlich wie in der Führungsarbeit. Die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel ist ein wesentlicher Punkt, aber natürlich auch, wie verhalte ich mich denn am Weg dorthin? Und das, glaube ich,
Absolut.
was die Parallele.
Ja.
Ja.
Und weil wir das Thema ganz am Anfang hatten, muss ich vielleicht ergänzen. Ich glaube, die Schwarzer Zuhörer wissen es, die nationalen und internationalen nicht, dass es bei dem Regisseur um den guten Markus Plattner geht. Ich glaube, das Umfeld beiläufig, ein Theater im Lendbräukeller, war durchaus auch ein Nährboden, um Dinge zu machen
Ja.
und neu zu denken. Und nach dem Paulinum wahrscheinlich eine sehr prägende Zeit für viel Erfolg, aber auch einige ordentliche Bauchlandungen.
Aus diesen Bauchlandungen bist du aber eigentlich auch selber wieder aufgestanden, wie Phönix aus der Asche. Und mittlerweile kann man sagen, vieles ist erledigt. Vieles hat einen fetten Haken dahinter und du hast dich persönlich und beruflich, ja, komplett anders oder komplett neu aufgestellt und die Themen auch weitgehend hinter dir lassen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, die Phase des Lernens und die Phase des richtigen Modus finden, die war keine kurze. Ja, und ich hatte aber, glaube ich, das Glück, dass ich weitgehend immer zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten am richtigen Ort war und auch eine tolle Familie und einen wunderbaren Freundeskreis habe, um auch schnell wieder zu adaptieren und Mut zu fassen, nach vorne zu schauen. Und ich glaube, vor allem auch das Thema Familie war sehr bereichernd, um nochmal ein Umfeld zu gestalten und zu finden, mit dem man auch sehr gesättelter die Dinge angeht.
Sehr gut, ja. Die Frage jetzt nochmal zurück zu Team und zu eurer Kultur. Auch die Arbeit, auch wenn das manche vielleicht von außen anders sehen würden, aber auch die Arbeit in Organisationsentwicklungs- oder IT-Einführungsthemen, die ihr bearbeitet, erfordert ein hohes Maß an Kreativität. Da meinen manche, das sind halt die IT-Geeks, die da irgendwas halt super können, aber in Wahrheit erfordert das eine gigantische kreative Ader. Und da würde mich interessieren, wie fordert ihr als Geschäftsführerteam in dieser digitalen Welt das Entstehen von neuen Ideen, auch diese Atmosphäre, dass das Team kreativ sein kann?
Also unser Team oder das Kundenteam?
Im Grunde beide.
Ja. Also, ich glaube, es hat sehr viel initial mit Verstehen zu tun, also auf Kundenseite Geschäftsmodelle, Bedürfnisse der Branche, des Marktes und des einzelnen Unternehmens zu verstehen und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch die Kultur und die Menschen, die diese Organisation tragen und prägen. Und ich glaube, im Kontext dieses Verstehens muss man dann Mittel und Wege finden und vor allem Impulse geben, um die wichtigen Stakeholder in den vertrauensvollen Austausch zu bringen. Ja. Und ich glaube, da sind wir auch im Handeln und Agieren mit unseren Kunden dann sehr schnell wieder bei dem Thema Werteverständnis, ja, das wir auch in der internen Arbeit sehr forcieren, ja, um einfach auch in der Projektarbeit, die meistens oder sehr oft sehr, sehr politisch ist, ja, Mittel und Wege zu finden, um das einfach anders zu machen. Ja, und einen Modus zu finden, auch mit viel Bauchgefühl, aber auch mit Prozess und Methodenwissen und Erfahrung, der einfach Spaß macht. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, in Projekten, in Beratungsprojekten, einen Weg zu finden, ja, dass das ganze Team mit Passion dabei ist und das hat auch ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun und mit Erfahrung und Kompetenz.
Klingt super. Du hast dich zuerst genähert von den Hard Facts, nämlich was ich möchte den Kunden verstehen, ich möchte das verstehen. Hast jetzt aber die Kurve sehr gut gekratzt, was braucht es, damit Kreativität entstehen kann? Und ich bin auch Verfechter der Idee, es braucht einmal den Raum für Spaß, damit eben aus der Lockerheit und dem gemeinsamen, wir wollen dorthin kommen, auch Neues entstehen können, neue Ideen entstehen können. Sehr gut. Ich habe mir nur notiert, du, ja, bitte.
Ich wollte fast noch ergänzen, vielleicht auch eine gewisse Entspannung und Mut nicht alles formell zu machen. Also
Mhm.
es gibt eben, wir merken gerade, dass in den virtuellen Setups, also Meeting über Telcos und Ähnlichem, dass da leider ganz oft das Feierabendbier fehlt oder die gute Flasche Wein am Abend oder der Kaffee zwischen den Meetings im Flur.
Ja.
Und ich glaube, da muss man vor allem in einem virtuellen Arbeitsmodell sehr darauf achten, dass man auch Raum schafft für Begegnung und Austausch. Und der schafft oft Inspiration,
Genau.
Neues zu erkunden oder anders zu denken.
Ich würde es sogar nicht nur neben den Meetings sehen, sondern auch in den Meetings. Da reichen nämlich Kleinigkeiten von Gesichtsausdrücken, Gestik, Mimik, die man dann ganz anders wahrnimmt und dann auch ganz anders darauf reagieren kann, dass man das im virtuellen Setting schafft. Bin ja bei dir.
Absolut.
Zu Feedback und Kritik möchte ich fragen, wie gehst du damit um, wenn du selber Feedback bekommst, wenn du ja manchmal vielleicht auch hartes oder negatives Feedback kriegst.
Also, ich versuche mich immer zu sammeln und nicht direkt in den Konter zu gehen. Ich glaube, es hilft, Feedback mal aufzunehmen und vielleicht nicht 5 Minuten, eine Stunde, sondern 24 Stunden drüber nachzudenken.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt, auch sehr negatives Feedback zu verdauen und zu interpretieren, dann liegt auch in negativem Feedback oder sehr harschem Feedback sehr schnell ein Punkt, den man ernst nehmen muss. Ob man dann mit dem sehr harten Feedback mitgeht oder Dinge rausnimmt, das ist ja dann die eigene Interpretation und der eigene Umgang. Aber es gibt, glaube ich, und das hatte ich viele Jahre, eine sehr starke Tendenz, schnell in eine Konfrontation zu gehen, wenn es mal ein Feedback-Gewitter oder ähnliches gibt, ja. Oder auch unkonstruktives oder sehr emotionales Feedback.
Ja.
Aber ein großer Kern, viele Kerne oder ein Kernchen Wahrheit steckt meistens drin und ist sehr, sehr oft eine Möglichkeit, Dinge zu optimieren und anders zu machen.
Ja, sehr gut. Ja, die Zeit, sich zu nehmen, eben nicht sofort zu reagieren, sondern sich da zu überlegen, was steckt denn drin? Wie groß ist der Kern, der drin steckt? Das finde ich immer einen guten Ansatz, der Dagmar. Den nehme ich mal mit. Jetzt braucht es natürlich auch in einer Kultur, die ihr habt, braucht es auch irgendwie eine Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen. Wie findest du die richtige Balance da und was braucht das Team jetzt nicht nur, weil du kontrollieren willst, sondern weil auch das Team irgendwie diese Berührungsfläche benötigt, um sich weiterentwickeln zu können? Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, wenn es um Kontrolle im Geschäftsmodell der Beratung geht, dann geht es wie in so vielen Geschäftsmodellen um einen Check, wo stehe ich strategisch, wo stehe ich mit den Zahlen und wo stehe ich mit den Menschen und mit dem Miteinander. Ja, und da machen wir auf unseren quartalsmäßigen Offsites, wo wir eigentlich einmal alle 3 Monate mit dem ganzen Team vorwiegend in die Sonne fahren, manchmal in den Schnee, machen wir offene Review-Sessions, wo wir kurze Check-ins machen, wo wir stehen und was wir denken zu adaptieren. Und ich glaube, was so den groben Rahmen der notwendigen Kontrolle betrifft, gibt es erstens für das Betriebswirtschaftliche rund um Zahlen einen wunderbaren Geschäftsführerpartner, der sich darum kümmert. Ja, aber per se auch ein Geschäftsmodell der Beratung, das nicht sehr komplex ist. Ja, was Betriebswirtschaftlich heißt, Menschen gemäß ihrer Kompetenz, ja, wert- und sinnstiftend idealerweise mit einem Kunden in Einklang zu bringen und abzurechnen. Und insofern haben wir da auch durch die Tatsache, dass wir weitgehend in unserem Team 10, 15, 20 Jahre Beratungserfahrung haben, da auch sehr viel Erfahrung, das viel mit dem Bauch und mit den zwei Augen recht locker möglich macht.
Ja, ich finde immer wieder Punkte, wo man denkt, ja, da finden einfach Herz und Hirn bei euch sowas von zusammen, dass gar nicht viel braucht, oder? Also ist mein Eindruck richtig? Ihr macht einfach ja, diese vierteljährlichen Gespräche, Check-ins, aber viel mehr darüber hinaus braucht es nicht. Und das macht das Ganze auch so erfolgreich, finde ich.
Ja, also du bringst jetzt das Herz ins Spiel. Übers Herz haben wir noch nicht so viel geredet. Ist, glaube ich, eine wesentliche Beobachtung, ja, dass es auch viel Herz gibt für die Kunden und auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Und ich glaube, es braucht noch was, damit ein Werk geschmeidig funktioniert. Es braucht Glück, ja. Aber Glück kann man nicht erzwingen, muss man sich manchmal auch erarbeiten. Und da sind wir aktuell in der wirtschaftlichen sehr schwierigen Zeit gerade tatsächlich mit dem Glück gesät, dass es unseren Kunden mehrheitlich sehr gut geht, entgegen dem wirtschaftlichen Trend.
Ja.
Ja, da könnte im selben Geschäftsmodell mit 5 bis 10 anderen Core-Kunden das Ganze anders ausschauen, aber ich glaube, wir tun auch vieles, und das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, dass uns das Glück treu bleibt, ja, und haben aber auch, glaube ich, einiges an Erfahrung und Kompetenz, um dann mal richtig gemeinsam zu agieren, wenn es das Glück mal in bestimmten Dingen nicht so gut
Ich
mit uns hat.
sehe das gar nicht esoterisch, weil es gibt ja das Sprichwort vom Glück des Tüchtigen. Und ich glaube, das kommt sehr oft, nicht immer, aber sehr oft zu jenen, die sich auch in besonderem Maß engagieren und dem besonders sich einhauen bei Themen. Ich möchte nur einmal eine Verbindung finden, zwischen Bühne und Job, und zwar zum Thema Resilienz. Im Theater geht auch manchmal was schief, Deckshänger, verpatzter Einsatz, irgendwas geht nicht so. Organisatorisch sowieso noch viel mehr als auf der Bühne. Siehst du da Parallelen, wie du mit Rückschlägen im Job, wie du mit diesen Themen, die du aus dem Theater gelernt hast, die du jetzt umsetzen kannst, was die für dein Leben resilienter gemacht hat?
Also direkt von der Bühne habe ich jetzt keinen spontanen Impuls. Ich glaube, von der gemeinsamen Zeit in der Organisation Theater im Ländbräukeller und darüber hinaus, da gibt es viele, viele Punkte. Ja, ich würde unsere Erfahrungen im Theater sehr gleichsetzen mit Erfahrungen im Beruf. Ja, ich glaube, auf der Bühne zu stehen ist vom inhaltlichen Kontext eines Theaterstückes ist etwas, wo es vor allem den Bauch, die Stimme und das Herz braucht und auch ja, eine gewisse Straightness, sein Ding durchzuziehen, egal was das Publikum macht. Ja, ist uns auch meistens gelungen, bis auf ein paar Ausreißer. Ja, und ich sehe es aber per se wirklich wie eine berufliche Erfahrung, ja, wo es sicherlich sehr, sehr viele Parallelen gibt.
Ich glaube, das hat auch über weite Strecken zumindest den Erfolg oder die Entwicklung dieses Theaters ausgemacht, dass das nicht als nebenher Hobby betrachtet worden ist, weder von mir noch von dir. Du nur noch viel mehr, also nur viel mehr gemacht als ich damals, und das auch als echte nicht Beruf, aber als Berufung zu sehen und das auch professionell betreiben zu wollen. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die großen Schritte, die damals gegangen wurden. Jetzt, da ist einer damit verknüpft, finde ich, ist auch noch die Frage, wie entscheidest du, ob du weitermachst oder was du aufgibst? Das ist ja manchmal eine schwierige Entscheidung. Manchmal muss man sich dann Zeit lassen, bewusst und nicht aus dem Bauch heraus entscheiden und weitermachen, damit es weitergeht, sondern manchmal muss man sich auch dazu zwingen, dass man was aufgibt, das ja vielleicht liebgewonnen war, aber möglicherweise mittlerweile zur Last geworden ist. Wie gehst du
Ja,
damit um?
also ich würde sagen, im Gegensatz zu früheren Zeiten entscheide ich solche Dinge fast ausschließlich nicht mehr alleine. Ja, also ich hole mir Menschen ins Boot, die möglichst einen rundumfassenden Blick auf die anstehende Entscheidung bringen. Oft ist es ja auch so, dass der ein oder andere vielleicht die Perspektive öffnet, eine Entscheidung fällen zu müssen.
Ja.
Ja, vor allem, wenn es darum geht, sich von Dingen zu trennen. Und ich glaube, der Austausch und auch die verschiedenen Perspektiven sind ein ganz wichtiger Faktor, um so eine Entscheidung gut treffen zu können. Und dann glaube ich auch ein positives Mindset, dass man Entscheidungen, bei denen man sich von was trennen muss, dass man die nicht in einer negativen Grundstimmung macht. Ja, also ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe ja vor 4 Jahren meinen Zweitjob als Weinhändler begonnen an der schönen Nordsee.
Ja.
Und die Zeit als Weinhändler, die endet am 31.12.2024.
Ja,
Und
Sankt Peter Prost.
Sankt Peter Prost sagt das letzte Mal Prost. Silvester ist ein furioses Datum, um das auch kräftig zu machen.
Ja.
Und da gibt es sehr, sehr viel Wunderbares in dieser Zeit als Weinhändler. Das ist vor allem dieses Handwerk, die Begegnung mit den Winzern und die Begegnung mit vielen Menschen, die das Thema Genuss zelebrieren. Und auch dieses ganz, ganz bodenständige Business im Vergleich zur teilweise abgehobenen Unternehmensberatung. Und es gibt aber einfach die Erkenntnis, dass zwischen den Schafen und den hohen Wellen im 4000-Seelen-Hof St. Peter-Ording das Thema Wein einfach nicht die Aufmerksamkeit hat, die es bräuchte, um da unser Verständnis von Erfolg umzusetzen. Und deswegen war es eine schwere Entscheidung, aber eine sehr klare,
Ja.
sich zu trennen. Nicht vom Wein, sondern vom Weinhändler an der Nordsee.
Also auch eine wohlüberlegte und aus mehreren Perspektiven beleuchtete Entscheidung. Du hast vorhin gesagt, du holst da auch immer die Blickwinkel von Vertrauten, manchmal aber auch von Leuten, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben, oder? Damit sie eben genau eine Außenseiter oder eine Außenposition des Blickes drauf aufs Thema besetzen.
Ja, absolut.
Ja. Ja, Matthias, eine Frage habe ich schon noch für dich. Und zwar ganz eine wesentliche. Was war der größte Fehler, der dir am meisten weitergebracht hat im Leben?
Ich glaube, das war ein Doppelfehler. Ja. Also erstens nach dem betriebswirtschaftlichen Scheitern der Theaterprojekte in Schwarz, dieses sehr emotionale Business gleich nochmal zu machen, 100 Kilometer weiter in Reutte entfernt,
Ja.
Und zweitens, in diesem Kontext dann auch gleich noch in dem Geschäftsmodell Kultur mit sehr, sehr viel Emotion eine Verantwortung zu übernehmen, die rückblickend alles andere als zu meinem Stärken zählt, nämlich das Finanzmanagement. Und ich sage mal, der Super-GAU, was da zweimal passiert ist, spricht dir alle Bände. Lass die Finger weg von Dingen, die du nicht kannst. Und diese Erkenntnis, die bleibt, auch wenn es leider zweimal gebraucht hat.
Manche greifen zwar mehr auf die heiße Herdplatten. Aber dann haben sie es gelernt. Ja, immerhin. Es gibt auch Leute, die dreimal draufgreifen. Also insofern.
Das Wort zum Sonntag.
dieses Gestalten des Kulturbetriebs. Ich meine, das ist ja extrem viel passiert. Jetzt, wir brauchen ja nicht einmal auf die Rückschläge schauen. Wir schauen mal aufs Positive. Da ist ja viel Positives passiert. Was nimmst du daraus mit?
Also ganz, ganz viel. Also ich glaube, ich habe daraus auf jeden Fall mitgenommen, dass es irrsinnigen Spaß macht, Neues zu machen. Ja, ich glaube, das war ja eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, dass wir da zufällig in den Kontakt mit Markus gekommen sind und der gerade in einer Lebensphase war, in der beruflichen sehr freches, rotziges und provozierendes Theater zu machen. Ja, und es war eine ganz spannende Erfahrung, wie solches Theater in der kleinen Stadt am Land Schwarz wirkt und was das mit den Menschen macht, von den Fans über die Gegner bis zu den politischen oder unpolitischen Geldgebern, also eine irrsinnig spannende Zeit. Und das war, glaube ich, sehr, sehr prägend für uns alle. Also Mut, Neues zu machen, war eine große Erkenntnis aus der Zeit. Ja. Und es war auch spannend, wie sich diese ganze Bewegung gewandelt hat. Ja, also wir waren ja Anfang mehr so die Bad Boys und Bad Girls der Stadt, ja, die sich kulturell an gerne ungesehene Dinge gewagt haben. Und vor 20 Jahren hat die Orts- und Stadtpolitik noch sehr skeptisch auf den Felix Mitterer geschaut und ihn alles andere als in ihr Herz geschlossen gehabt, wogegen 20 Jahre später er mit offenen Händen als Bürger von Schwarz empfangen wurde. Es hat 20 Jahre gebraucht und nicht 20 Tage, aber ist durchaus schön zu beobachten, wie dann bestimmte Messages, die wir sehr frech und provokant gestreut haben, in einem anderen Ton und in einem anderen Reifegrad auch anders ankommen.
Ja, jetzt kommst du natürlich ganz anders draufblicken mit 1000 Kilometer Abstand, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber wie verfolgst du denn weiter die Entwicklung des Kulturbetriebs in Schwarz und Umgebung? Kriegst du da noch viel mit? Interessiert dich das noch? Oder bist du da nur Zaungast, weit entfernter?
Also, ich würde sagen, ich bin positiver Beobachter. Ja, also ich glaube, ich hab eine Riesenfreude, dass es den Lemp-Bräukeller immer noch gibt. Ja, und ich habe eine Riesenfreude, dass da Markus auch noch ja, viele Entwicklungsstufen weiter positiv wirkt wie früher.
Ja.
Ja, ich habe mich aber emotional von dem Thema Theater fast komplett gelöst. Ja, also es war eine Phase, die ich dann auch bewusst geschlossen habe.
Ja.
Ja, und ich beobachte aber aus der Ferne die stete und positive Entwicklung.
Sehr gut. Jetzt hast du auch viel über den Mut gesprochen, um einfach zu machen. Vielleicht jetzt zum Abschluss hast du noch einen Tipp, einen Hinweis, eine Richtung, die du geben kannst. Was sollen denn Menschen, die auch gerne einfach machen wollen, berücksichtigen?
Es hilft vielleicht im beruflichen als auch im privaten Orientieren, zumindest mir, die Währung Geld nicht immer voranzustellen, sondern sich die Frage zu stellen, welche Währung denn für ein zufriedenes Weiterkommen die wichtigste ist und die sind für mich auf jeden Fall die Menschen und das Herz.
Sehr schönes Abschlusswort, finde ich wunderbar. Ich hätte nämlich jetzt auch noch gefragt, was bedeutet dir für dich Zufriedenheit und wann bist du so richtig im Einklang mit dir und der Welt?
ganz offen gesagt, relativ oft.
Ja.
Ja, also gerade jetzt auch. Ich glaube, gerade wir haben in unserer Freundschaft, als auch jetzt in der kurzen Geschäftsbeziehung, wir haben ja fast nur Momente erlebt, wo wir sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Freude hatten.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit einem gemeinsamen Mindset zu tun. Ja. Und auch mit dem Fakt, sich zu tolerieren, wie man ist und das Leben nicht zu ernst zu nehmen.
Genau. Da schwingen wir, oder da surfen wir die ganz komplett gleiche Welle, das taugt mir voll. Das ist wirklich Zufriedenheit. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Gespräch heute. Vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Da sind natürlich immer wieder auch, sagen wir mal, unangenehme Teile dabei, über die man jetzt nicht ganz laut und schon gar nicht so im Quasi-Radio drüber redet. Aber auch das hast du mit viel Humor und Charme gemeistert. Und dafür bedanke ich mich. Lieber Hummer, lieber Matthias Hustl, lieber Geschäftsführer von Digital Together, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Wir sehen uns wahrscheinlich als nächstes in Berlin oder kommen Sie nochmal nach Tirol.
Ich glaube, wir werden uns im schönen Berlin sehen.
Ja.
Ja, einer Stadt der kulturellen Vielfalt.
Ja.
Lieber Mike, auch dir danke für das tolle Gespräch und viele Grüße in die Berge.
Danke, alles Gute und auch deiner Familie schöne Grüße. Tschüss.
Ja, ganz das Gleiche.